Ich glaube. Was bedeutet es eigentlich? Im alltäglichen Sprachgebrauch, da ist es oft eher so was. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, ich schätze. Ich glaube, 2 mal 2 ist 4. Aber vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So wird ich glaube oft verstanden. Mehr als eine Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, die Antwort ist richtig, aber ich lasse mir mal eine Hintertürle offen, weil ich ja nicht gesagt habe, ich weiß oder ich bin mir sicher, ich bin überzeugt, sondern ich glaube. Vielleicht täusche ich mich da auch. Und trotzdem sagen Christen, ich glaube. Ist es nicht ein bisschen widersprüchlich? Sollten Christen nicht eigentlich davon überzeugt sein, dass es Gott gibt und nicht nur irgendwie hoffen oder die Wahrscheinlichkeit haben oder ja, sich mal das Hintertürle offen lassen, vielleicht gibt es noch was Besseres? Im Christlichen bedeutet Glaube viel mehr. Es ist ein Vertrauen, ich vertraue darauf, auch wenn ich nicht weiß, was kommt oder was passiert. Ich glaube, bedeutet, die Existenz Gottes anzuerkennen. Mit ganzem Herzen und mit dem Verstand. Das Gefühl gehört da auch mit dazu. Ich bin überzeugt, dass es Gott gibt. Eigentlich sollten wir da im Deutschen nicht sagen, ich glaube, sondern ich bin überzeugt. Weil ich glaube, irgendwie so im Alltag oder im normalen Sprachgebrauch so schwach geworden ist. Warum sagen wir es dann trotzdem? Weil es eben noch eine andere Bedeutung hat. Es hat die Bedeutung, Schritte zu gehen im Vertrauen darauf, dass Gott da ist. Und so Texte wie das Glaubensbekenntnis oder das Vaterunser helfen uns dabei, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Die Bibel ist ein ziemlich dickes Buch und da stehen ganz viele Sachen drin. Ich glaube, keiner von uns schafft's, wenn er mal kurz das zusammenfassen will, die Bibel komplett zu zitieren oder auf die Frage zu antworten, hey, was glaubst du eigentlich? Stellt euch mal vor, ihr seid in der Unterhaltung und fragt, hey, was glaubst du eigentlich? Euer Gegenüber holt die Bibel raus, fängt vorne an und hört hinten wieder auf. Wie viel davon hättet ihr mitgenommen, geschweige denn, wahrscheinlich werde nach 5 oder 10 Minuten oder was auch immer, zumindest geistig ausgestiegen und hätten gedacht, hoffentlich ist der bald fertig. Ja, dann hockt ihr einen Tag da, dann hockt ihr 2 Tage da, dann hockt ihr vielleicht einen dritten noch da, aber ihr merkt schon, irgendwie ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Und dafür ist das Glaubensbekenntnis da, das kurz auf den Punkt zu bringen. Das Glaubensbekenntnis beschreibt Gott als guten Vater, der die Menschen liebt. Die Bibel beschreibt Gott als Vater ohne Fehler, ohne Begrenzungen. Jeder von euch hat vielleicht schon mal erlebt, dass Eltern an ihre Grenzen kommen. Ja, auch Eltern machen Fehler und man will das gar nicht. Man will seinen Kindern ja nichts Schlechtes und trotzdem passiert es. Aber bei Gott ist es nicht so. Der hat diese ganzen schlechten Eigenschaften und Fehler nicht, die wir Menschen einfach manchmal machen, die passieren, weil wir nicht perfekt sind. Und trotzdem lässt Gott uns unsere eigenen Entscheidungen treffen, unsere eigenen Fehler machen, auch wenn er genau weiß, dass es schlechte Entscheidungen sind. Dass das, was wir da vielleicht gerade machen, uns nicht gut tut. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns da die Freiheit lässt. Dass er sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind. Und egal, was du machst, du bleibst mein geliebtes Kind. Auch wenn du Fehler machst. Auch wenn du irgendwas machst, wo ich denke, eigentlich hatte ich mir das anders gedacht. Aber du bleibst mein geliebtes Kind. Jesus ist für diese Fehler Mensch geworden. Christen glauben, dass Gott selber als Mensch auf die Welt gekommen ist. Dass er hier gelitten hat. Dass er die Schuld, die Fehler, die Sachen, die wir falsch gemacht haben, die uns von Gott trennen, auf sich genommen hat. Damit eben nichts mehr zwischen Gott und uns steht. Vielleicht ein bisschen wie ein großer Bruder. Man weiß, oh, jetzt gibt es eigentlich Ärger, weil ich was falsch gemacht habe. Aber dann kommt der große Bruder und sagt, nee Mama, ich war's. Ich habe die Schokolade ohne Erlaubnis genommen. Und dann kriegt er den Ärger. Jesus, ja, das ist jetzt nur ein sehr kleines Beispiel, aber ich glaube, das ist was, womit man was anfangen kann. Weil das was ist, was man vielleicht schon mal erlebt hat, zumindest wenn man tolle Geschwister hat. Bei den anderen ist es dann eher so, nee, ich war das nicht, er war's. Aber so ist Jesus nicht, sondern er hat es auf sich genommen. Und nicht nur die Strafe für die ohne Erlaubnis gegessene Schokolade, sondern er hat für uns den Tod überwunden, damit wir leben können, damit wir ein gutes Leben führen können und dass der Tod nicht das Ende für uns ist. Jesus selbst ist jetzt bei Gott, aber wir glauben, dass es damit nicht aufgehört hat. Dass es irgendeine schöne Geschichte war, die vor 2000 Jahren halt aufgehört hat und wir uns jetzt daran so ein bisschen orientieren und denken, ach ja, war ein ganz netter Lebensstil, wo der da hatte, könnte man auch so machen. Sondern es hat Auswirkungen in unserem heutigen und jetzigen Leben. Wir glauben nämlich, dass uns Gott immer noch nahe ist und zwar durch den Heiligen Geist. Er wohnt sogar in uns Menschen, die sich ja auf ihn einlassen. Wir Christen vertrauen darauf, dass er immer bei uns ist, dass er uns in schwierigen Situationen befähigt, dass er uns hilft, dass er uns Kraft gibt, dass er uns zeigt, wie es ist, nach seinem Plan und seinem Entwurf zu leben. Der Heilige Geist schenkt Christen die Gewissheit, dass Jesus unser Retter ist. Er möchte uns erlösen. Er sagt nicht irgendwie, ja, die Menschen, ganz nett, aber die haben die letzten paar hundert Jahre oder tausend Jahre so viel Mist gebaut, oh, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Die machen so viele Fehler. Die hören nicht auf mich. Die denken, sie wissen immer alles besser. Nein, ganz im Gegenteil. Er will an unserem Leben teilhaben. Und es gibt in der Bibel eine Geschichte, die das so ein bisschen zusammenfasst. Ein anderes Bild für Vater ist der Hirte. Der Hirte, der Gott ist. Der Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Der sie versorgt, der danach schaut, dass sie immer wieder das bekommen, was sie brauchen. Das bedeutet nicht, dass sie immer das bekommen, was sie gerne hätten, sondern das, was sie brauchen. Gott versorgt mit dem, was wir zum Leben brauchen. Das bedeutet nicht unbedingt gute Noten in der Schule, wenn wir nichts lernen. Das bedeutet auch nicht, das schnellste Auto zu haben oder sonst irgendwas, sondern er gibt uns das, was wir wirklich eben brauchen. Aber nicht nur im körperlichen Sinne, dass wir genug zu essen haben, sondern Gott hat auch unser Herz im Blick, unsere Seele. Das, was von außen vielleicht nicht sichtbar ist. Unser Innerstes, da will er uns Frieden geben. Es gibt da so ein schönes deutsches, altdeutsches Wort, das heute fast nicht mehr benutzt wird. Das ist Seelenfrieden. Ruhe in der Seele. Und das ist was echt Tolles in so einer mega stressigen Zeit, wenn es drumherum alles irgendwie stressig ist, schnell, hektisch und man dann weiß, ja, aber bei Gott, da finde ich Ruhe. Er führt uns auf eine schöne Wiese. Stellt euch vor, ihr seid ein Schaf. Wollt ihr da irgendwie auf so einer vertrockneten, dürren Wiese, wo Staub, wo nicht wirklich frisches Gras ist sein? Oder lieber auf so einer schönen, grünen Wiese, wo auch noch ein See oder so da ist oder ein Bach, wo frisches Wasser kommt und man einfach weiß, hey, ja, da geht's mir gut, da werde ich versorgt. Da wird meine Lebenskraft, die Energie wieder aufgefüllt. Und dann gibt's halt trotzdem das tiefe Tal. Das ist wahrscheinlich bei jedem was anderes. In der Bibel steht schließlich nicht, wenn man Christ ist, dann ist alles gut oder man wird nie wieder Probleme haben. Muss ich euch enttäuschen. Aber es steht drin, hey, egal was auf dich zukommt, ich bin da dabei. Ich bin bei dir. Ich lass dich da nicht allein. Du musst nicht irgendwie alleine durch das tiefe Tal gehen. Du musst nicht alleine durch die schwere Zeit gehen, sondern ich bin da. Ich tröste dich. Ich helfe dir da durch. Du bist nicht alleine. Und dann geht's weiter. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das, was Gott uns gibt, das gibt uns Kraft. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht. Und wenn man in dem tiefen Tal ist und links und rechts sind nur riesige Berge, dann denkt man sich, oh nein, wie soll ich hier denn wieder rauskommen? Hoffentlich kommt da jetzt nicht irgendwie ein Steinschlag oder sonst was und es fällt über mir zusammen. Aber weil du bei mir bist, kann ich mich trotzdem freuen. Du deckst sogar den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und auf dem Tisch liegt nicht nur eine Scheibe trockenes Brot und ein Schluck Wasser, sondern der Tisch ist reich gedeckt. Ein richtiges Festmahl. Und wer will schon irgendwie, wenn die Feinde um einen rum sind und lauern, oder wer hat da den Nerv, sich in Ruhe hinzuhocken und zu essen? Ich nicht. Ich bin da damit beschäftigt zu schauen. Oh nein, hoffentlich ist da gerade niemand. Hoffentlich greift mich niemand an. Kann ich mich hier nicht irgendwo verstecken? Aber Gott sagt, ich bereite dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und wahrscheinlich ist das bei jedem was anderes. Aber jeder erkennt so Situationen, wo er denkt, oh, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was kommt auf mich zu? Ich habe Angst. Er salbt uns mit Öl. Er macht uns zu Königskindern. Das Salben zur Zeit Jesu war ein Zeichen für die Königs- oder Priesterwürde. Wir sind Königskinder. Und deswegen ist da, wie gesagt, nicht einfach nur ein trockenes Stück Brot, sondern wahrscheinlich ein Fünf-Gänge-Menü, wo wir uns das richtig aussuchen können. Und der Becher ist nicht nur voll, sondern der ist übervoll. Der quillt über, weil Gottes Güte niemals aufhören wird. Wir können bei ihm bleiben, immer wieder aufs Neue. Am Ende von Psalm 23, der ein oder andere hat vielleicht schon erkannt, dass es darum geht, heißt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ich finde es eine mega schöne Zusage, die wir für unser Leben in Anspruch nehmen dürfen. Wir dürfen daran festhalten. Wir dürfen immer wieder aufs Neue erfahren, dass wir nicht alleine sind. Und wie gesagt, wenn wir gerade in so einem Tal sind, dann fühlt sich das vielleicht anders an. Dann fühlt sich das an, als wären wir alleine, als wären wir verlassen. Vielleicht fragen wir uns da, hey Gott, wo bist du gerade eigentlich? Aber ich möchte nicht wissen, wie wir uns fühlen würden, wenn Gott wirklich nicht da wäre. Amen.